Regula Fischer ist seit einigen Wochen in den Medien im Zusammenhang mit der Seligsprechung von Carlo Acutis stark präsent. Sie hat unter anderem auch für Radio Gloria einen Beitrag über die Seligsprechung produziert. Wer ist Regula Fischer, die sich für die Evangelisation so stark engagiert? Das erfahren wir heute im Gespräch mit Regula Fischer. Wir erfahren, wie sie ihren persönlichen Ruf Gottes und ihre Berufung erleben durfte. Am Mikrofon ist die Andrea Marti. Ich freue mich nun auf die Berufungsgeschichte von Regula Fischer und begrüße Regula ganz herzlich bei Radio Gloria.
Hallo zusammen, es freut mich, dass ich heute zu euch sprechen darf.
Hättest du dir als Mädchen vorstellen können, irgendeines Tages im kirchlichen Umfeld tätig zu sein?
Nein, das hätte ich mir nie gedacht. Das heißt, ich habe schon immer gewusst, man kann entweder ins Kloster gehen oder man kann heiraten, aber dass dieser Weg des geweihten Lebens auch etwas für mich ist, das hätte ich mir nicht gedacht.
Nun übergebe ich dir das Wort und du darfst frei über deinen Lebensweg sprechen.
Ich heiße Regula Fischer, ich bin 27 Jahre alt und wohne in Einsiedeln und es freut mich, dass ich heute etwas von meiner Berufungsgeschichte erzählen kann. Das ist natürlich auch etwas sehr Persönliches, aber ich teile das gerne mit euch, um auch zu zeigen, was Gott in meinem Leben bewirkt hat und was für mich auch eine Hilfe war, kann vielleicht auch für andere eine Hilfe sein. Darum möchte ich das auch gerne weitergeben und vielleicht so dem einen oder anderen auch eine Hilfe geben, wie man den Willen Gottes für sein Leben erkennen kann oder auch die Berufung finden kann. Zuerst etwas zu meiner Person. Also ich bin im April 1993 geboren und ich hatte eine wunderschöne Kindheit. Wir haben im Kanton Schwyz gewohnt, in Küsnacht am Rigi, und zwar etwas außerhalb des Dorfes, so in der freien Natur. Und das hat mir sehr gefallen. Dort gab es viel Platz zum Spielen. Wir hatten auch Tiere, zum Beispiel Kaninchen oder einmal eine Ziege, was mir sehr gefallen hat. Und ja, das war wunderbar dort. Bis ich dann etwa, als ich 10 Jahre alt war, umgezogen bin mit meiner Familie, und zwar zu meinen Großeltern. Das ist natürlich schön, aber der ganze Wechsel von auch der Schulklasse zum Beispiel war für mich recht schwierig. Und ich habe nicht so gut den Draht gefunden zu den neuen Schulkameraden. Das war für mich recht schwierig, aber so im Nachhinein denke ich, ja, es ist vielleicht auch eine Hilfe, dass ich dann die Beziehung zu Gott auch viel mehr gesucht habe und mich darin auch vertieft habe. So hat Gott eigentlich schon immer eine Rolle gespielt in meinem Leben, aber halt auch unterschiedlich stark. Also schon als Kind durfte ich zum Beispiel bei einer Kinderkatechese mitmachen, die gegründet wurde vom ersten Priester, der in die Schweiz kam, von dem Säkularinstitut, bei dem ich jetzt dabei bin. Das ist der Don Vincenzo Garone. Und zwar hatte er so eine Glaubensfamilie, an der junge Ehepaare teilgenommen haben, unter anderem auch meine Eltern. Und diese Ehepaare bekamen dann Kinder. Und so dachte er, es wäre schön, wenn man diesen Kindern auch etwas vom Glauben erzählen könnte. Und ebenso entstand dann diese Kinderkatechese. Die Begeisterung bei uns Kindern war eher begrenzt als mal bei mir. Aber ich bin trotzdem froh für diese Zeit, wo ich eben Jesus genauer und besser kennenlernen durfte, eine bessere Vorbereitung auch auf die Sakramente empfangen durfte und gewisse Leute, die ich damals kennengelernt habe, sich auch immer wieder so an nationalen Jugendtreffen wie Adoray Festival oder Weltjugendtag. Und darum denke ich, dass es auch für andere eine Hilfe war, dass sie den Glauben für sich entdecken konnten. Genau, das war so in der Zeit vor allem von meiner Primarschule. Und in der 6. Klasse, anfangs Oberstufe, begann dann schon langsam diese Phase, wo Jesus mich auch intensiver zu rufen begann in seine Nachfolge. Und diese ganze Phase von der Berufung, diesem Weg, was will Gott von mir, könnte man, so denke ich, gut überschreiben mit dem Zitat aus dem Buch Jesaja: Ich habe dich beim Namen gerufen. Und wie das Jesus konkret mit mir gemacht hat, das möchte ich jetzt etwas weitergeben. Wie gesagt, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich ins Kloster gehen würde. Ich habe immer gedacht, meine Schwester kann ja gehen, weil sie war braver als ich. Und ja, das vorausschicken möchte ich noch, dass ich in der 6. Klasse das Sakrament der Firmung empfangen durfte. Und ich denke, dass ausgehend von diesem Firmdatum viel auch geschehen ist und dass mir der Heilige Geist bestimmt viel geholfen hat auf diesem Weg. Dann eben kam so der Moment, was ganz besonders war für mich, und zwar gingen wir wie normal am Sonntag in die Heilige Messe, und da hatte ich in der Heiligen Kommunion wie so die Erkenntnis, dass ich ins Kloster gehen werde. Das war für mich ein Schock, also ich war gar nicht darauf vorbereitet, aber ich habe gemerkt, dass es auch noch nicht die Zeit dafür ist. Also ich war dort erst 13 Jahre alt, und das gab mir dann trotzdem auch einen inneren Frieden oder eine Gelassenheit auch, weil ich dachte, okay, es ist nicht jetzt, und ich habe gemerkt, wenn es dann Zeit dafür sein wird, dann wird es für mich voll okay sein. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn es mir jetzt nicht gefällt, dann ist es ja gut, wenn es mir dann später gefällt, wenn es dann eben Zeit dafür ist. Und ja, so ging es dann etwas weiter, aber in dieser Zeit war trotzdem auch sehr, sehr wichtig, dass ich gebetet habe und das Gebet auch intensiviert habe. Ich habe zum Beispiel mir bewusst Zeit genommen am Samstagnachmittag. Da bin ich oft von 3 bis 4, also in der Barmherzigkeitsstunde, in unsere Pfarrkirche gegangen und habe dort gebetet, auch wenn die Sakristanin genau in dieser Zeit jeweils staubsaugen musste. Aber trotzdem, dieses Gebet hat mich sehr getragen, und das ist auch etwas, was ich weitergeben möchte. Also das Gebet ist natürlich immer wichtig, aber besonders auch in dieser Phase, wo man die Berufung für sein Leben erkennen möchte, weil, das sagt auch Papst Franziskus im Schreiben Christus Vivit an die Jugendlichen, Jesus ruft, aber der Lärm und die Hektik dieser Welt machen, dass man wie nicht auf seine Stimme hören kann, weil viel zu viel läuft, und man muss diese Räume der Stille und Ruhe schaffen, damit man sein Wort auch hören kann. Und das eben, denke ich, war für mich auch sehr wichtig, weil in dieser Phase waren für mich ganz andere Sachen im Vordergrund, also eben die Schule, ich war auch verliebt und so. Und trotzdem habe ich das nicht vergessen, was ich in dieser Kommunion damals auch gespürt habe. Und im Nachhinein ist es trotzdem sehr spannend, wie das Jesus geschafft hat, nämlich von meiner ursprünglichen eher so Ablehnung gegen das geweihte Leben bis zu dem Punkt, wo ich mich danach gesehnt habe, ganz Jesus zu gehören. Und ja, wie er das geschafft hat, das weiß er, aber ich kann so erkennen, eben, dass das Gebet mir geholfen hat, aber auch die geistliche Begleitung. Und das kann ich allen empfehlen, also weil zumindest ich habe das so empfunden, dass man eben nicht alleine ist auf dem geistlichen Weg, dass man Freuden teilen kann, auch Zweifel teilen kann und so wie gemeinsam auch wachsen kann. Und weil dieser geistliche Begleiter einem dann immer besser auch kennt, kann er auch viel gezielter, besser Rat geben. Und er erhält ja von Gott auch die Standesgnade, den Heiligen Geist, damit er diese Seele auch gut führen kann, gemäß dem Willen Gottes. Und somit auch helfen kann, den Willen Gottes klarer zu erkennen. Ein geistlicher Leiter ist dem Sinn immer wichtig in jedem Abschnitt des Lebens, aber ich denke besonders auch in der Jugend, weil man dort ja auch so grundlegende Entscheidungen trifft für das ganze Leben. Genau, was aber auch sehr wichtig war, ist das Wort Gottes. Ich habe in dieser Zeit auch angefangen, aufmerksam in der Messe zuzuhören und auch die tägliche Betrachtung zu machen. Zu Beginn noch etwas auch unsicher, ja, was will mir jetzt Gott sagen oder was bedeutet das und so. Aber diese ursprünglichen Schwierigkeiten konnte ich dann auch langsam überwinden, und im Nachhinein sehe ich das sehr als Schatz an, und das hat mir sehr geholfen, Vor allem gab es Gott auch die Möglichkeit, durch das Wort Gottes zu mir zu sprechen. Und das hat er einige Male gemacht, besonders auf meinen Namen bezogen. Also ich heiße ja Fischer und ich könnte da viele Episoden erzählen. Eine davon möchte ich etwas genauer sagen. Und zwar waren wir am Sonntag in der Messe und da war das Evangelium vom wunderbaren Fischfang. Also die Jünger haben ja die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und weil Jesus es sagt, gehen sie dann nochmals hinaus und machen einen sehr großen Fang. Und der Priester hat dann in der Predigt gesagt, Jesus braucht nicht Leute, die hinausfahren, weil sie sich so toll finden, sondern weil er es sagt. Und das war so halt eine Hilfe für mich zu erkennen, dass es nicht auf meine Qualitäten ankommt, sondern auf seinen Willen. Weil ich fand mich jetzt nicht so toll im Sinn von, Jesus, nimm doch mich, ich kann dir sicher gut helfen und ich bin ja so gut oder so. Sondern ich befand mich eher wie in der Situation von Simon Petrus, der nach diesem Fischfang ja zu Jesus gegangen ist und ihm gesagt hat, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Und Jesus sagt ja dann zu Simon Petrus, ich werde dich zum Menschenfischer machen. Und das hat mich auch sehr beeindruckt, weil es ist Gott, der die Initiative ergreift und dem Menschen auch die alle Gnaden gibt, diesem Ruf zu entsprechen. Und er macht Petrus zum Menschenfischer. So wird er auch er mir helfen, diese Qualitäten oder diese Fähigkeiten zu haben, die nötig sind, um das geweihte Leben zu leben. Und wenn Jesus es sagt, dann habe ich gedacht, ja, was kann ich dann anderes sagen? Oder es heißt ja auch im Johannesevangelium, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Also es ist der Wille Gottes, der ruft und unsere Aufgabe ist zu antworten. Und ja, diese Antwort habe ich dann auch gegeben. Das war wieder an einem Sonntagmorgen. Und zwar bin ich da ganz normal aufgestanden und habe mein Morgengebet gemacht. Und an diesem Morgen gab ich Jesus mein Ja. Ich habe jetzt bei der Vorbereitung für dieses Interview auch etwas nachgeschaut in meinem Tagebuch. Und dort habe ich an diesem Tag geschrieben, ja, ich möchte mein Leben weihen, Jesus nachfolgen, Servi della Sofferenza werden. Jünger Christi, Teil der Kirche seines Leibes. Und da war ich 17 Jahre alt. Das war eben etwa so 4 Jahre, nachdem ich diesen Ruf zum ersten Mal gespürt habe in der Heiligen Kommunion. Ja, dieser Sonntag ist dann vorbeigegangen und ein paar Tage später habe ich in einer anderen Kirche gesehen, ein Plakat, das vergessen wurde, herunterzunehmen, und zwar vom vergangenen Sonntag, an dem ich eben mein Ja gegeben habe. Und auf diesem Plakat ist gestanden, dass dieser Sonntag der Weltgebetstag für geistliche Berufungen war. Und das hat mich sehr getroffen und ich habe gedacht, das ist ein sehr starkes Zeichen. Es ist mir so vorgekommen, als ob die Mutterkirche schon für mich gebetet hat, bevor ich überhaupt aufgestanden bin. Und mir so auch die Gnade erwirkt hat, freiwillig mein Ja zu geben für die Kirche. Und ja, an dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei allen bedanken, die um geistliche Berufungen beten. Und sie dürfen eben wissen, wenn man die Früchte auch nicht gerade sieht in der eigenen Familie oder so, aber irgendjemandem kommen sie sicher zugute und ich bin sehr dankbar für alle, die auch weiterhin beten um geistliche Berufungen.
Ich würde gerne einige Takte Musik einspielen. Hättest du einen Wunsch?
Ja, also ich wünsche mir gerne das Lied von Monika Wiesli in meinem Galiläa, weil, wie wir gehört haben, Jesus ja nicht nur zu den Fischern in Galiläa gegangen ist, sondern auch zu der Regula Fischer, dass er so auch in meinen Alltag und in mein Leben gekommen ist und mich gerufen hat.
den Plan mit mir schon längst zurechtgelegt. Hier bist du noch in meinem Galiläa, in meinem Galiläa gehen wir den Weg zu zweit mit dir an Seite, scheint mir der Weg nicht weit. Herr, ohne dich kann ich nicht gehen. Lass mich dir vertrauen und deine Wunder sehen. Hier bist du nah in meinem Garten. Den Plan mit mir schon längst zurechtgelegt.
Wir sind zurück in der Sendung mit Regula Fischer. Sie war in den letzten Wochen sehr stark in den Medien präsent im Zusammenhang mit der Seligsprechung von Carlo Acutis. Unter anderem hat sie auch einen Beitrag über die Seligsprechung von Carlo Acutis für Radio Gloria produziert und sie hat uns ihre Berufungsgeschichte erzählt. Und jetzt freue ich mich auf die weiteren Ausführungen von Regula. Regula, du bekamst immer wieder klare Antworten von Gott, aber wie hat er generell zu dir während dieser Berufungsphase gesprochen?
Ja, also Gott hat schon generell durch sein Wort zu mir gesprochen, aber nicht so mit einer Stimme aus dem Himmel, die mir das gesagt hat, sondern mehr, wenn ich eben das Wort Gottes gehört habe oder gelesen habe, dass ich dann gemerkt habe, dass ist wirklich so voll für mich gedacht oder Gott sagt mir das jetzt genau in dieser Situation. Und ich möchte vielleicht auch etwas darauf eingehen, wie ich dann schlussendlich zu der Gemeinschaft gekommen bin, bei der ich jetzt dabei bin. Sie heißt ja Servi della Sofferenza und wie schon angetönt, konnte ich schon als Kind bei den Apostolaten dabei sein. Nach dieser Kindekatechese war ich dann auch ein paar Mal im Mädchenlager und auch so Familienlager sowie Jugendtreffs. Und diese Jugendtreffen insbesondere halfen mir, das geistliche Leben zu pflegen und zu nähren und vor allem auch im Austausch zu sein mit anderen Jugendlichen, so mit Gleichgesinnten. Und ein wichtiger Meilenstein war dann auch, dass ich eingeladen wurde an das Berufungstreffen in San Giovanni Rotondo. Das ist ja der Ort, wo Pater Pio gelebt und gewirkt hat, und an diesem Treffen war es für mich sehr erstaunlich, dass da recht viele Jugendliche waren, und zwar auch aus verschiedenen Nationen. Also es waren dort Leute von Tschechien, von England, von der Schweiz, vor allem auch von Italien. Und einfach diese vielen Jugendlichen zu sehen, die sich auch mit der Berufung befassen, das hat mich recht beeindruckt. Und vor allem hat es mich auch beeindruckt, dass ich den Gründer dort besser kennengelernt habe und auch gesehen habe. Das ist der Don Pierino Galeone, und er hat sehr schön gesprochen, und auch durch seine Worte hat Gott auch zu mir gesprochen, weil ich gemerkt habe, das ist etwas, was mich sehr tief auch berührt. Ich habe auch nachgeschaut, was ich mir damals notiert habe, und möchte ein paar Sätze vorlesen aus meinen Notizen von diesen damaligen Einkehrtagen zum Thema Berufung. Er sagte: Es ist Jesus selber, der beruft. Jesus legt auch den Zeitpunkt fest. Du sollst nicht über Vorteile und Nachteile überlegen. Das Einzige, was es braucht, ist Glaube. Gott ist es, der ruft, und Gott bleibt treu. Auf deinem Berufungsweg sollst du Christus ähnlich werden. Auf diesem Weg muss man verzichten. Keine Nachfolge ohne Verzicht. Verzicht ist Buße. Buße ist das Kreuz. Aber auch wenn du Millionen von Sachen verlassen müsstest, du bekommst dafür Christus. Er selbst hat im Evangelium gesagt: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und er hat auch gesagt: Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet das Hundertfache erhalten und das ewige Leben gewinnen. Soweit das Zitat, in dem eben auch das tägliche Kreuz vorkommt. Und das tägliche Kreuz gibt uns die Möglichkeit, mit Jesus mitzuwirken. Das ist auch das, was dann Don Pierino Galeone uns auch erklärt hat, wie er selber auch inspiriert wurde von der Spiritualität von Padre Pio, der auch genau dies gelebt hat. Und zwar hat ja Jesus die Welt erlöst durch sein Kreuz, indem er den Willen Gottes tat, bis zum Tod und bis zum Tod am Kreuz. Und so ist auch unser Leiden, unser tägliches Kreuz, wenn wir es in Vereinigung mit Jesus tragen, ein unsichtbarer, aber doch wirklicher Beitrag dazu, dass wir selber näher zu Gott finden, aber dass durch unser Leiden, dass wir vereinen mit Jesus, auch andere Seelen näher zu Gott finden. Und es geht jetzt nicht darum, dass man so extravagante Leiden sucht, aber eben, dass man das tägliche Kreuz annimmt, der Verzicht, der tagtäglich nötig ist, um im Umfeld, wo man lebt und wirkt, Gott treu zu sein. Seine Gebote zu befolgen, auch das Gebetsleben treu zu pflegen. Und all das sind Leiden, die Gott in unserem Leben will oder zulässt. Und wenn man eben genau diese Leiden des Alltags vereinigt mit Christus, sind sie ein sehr wertvoller Schatz für die Kirche. Das ist ein Geheimnis, dass der menschliche Verstand unerklärbar ist. Also der Apostel Paulus sagt zum Beispiel auch im Korintherbrief, dass es für Juden ein empörendes Ärgernis ist und für Heiden eine Torheit, aber dass Christus, der Gekreuzigte, für uns Gottes Kraft und Gottes Weisheit ist. Und diese Weisheit und diese Schönheit auch dieses Geheimnisses kann man nur wirklich entdecken, wenn man es auch lebt. Und das haben ja schon viele Leute getan in der ganzen Kirchengeschichte, angefangen von Paulus, der gesagt hat: Ich freue mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Und auch die Märtyrer zum Beispiel, man sagt ja, dass ihr Blut Same ist für neue Christen. Auch eine Heilige der Kirchengeschichte, die mir besonders gefällt, die Heilige Therese von Lisieux. Und sie hat ja dieses Geheimnis auch gelebt, dass sie die kleinen und größeren Dinge, die Gott in ihrem Leben gewollt hat oder zugelassen hat, dass sie diese kleinen Sachen Gott aufgeopfert hat, insbesondere auch für zwei Missionare, die ihr anvertraut waren. Und diese kleinen Sachen, ihre Annahme des Nächsten, wie er war, ihre Annahme des Willen Gottes, ihren kleinen Verzicht, all diese kleinen Sachen, die kein Mensch gesehen hat, sondern nur Gott, der auch das Verborgene sieht, diese Sachen sind vor Gott so groß, dass auch die Kirche ein Zeichen gesetzt hat, indem sie die Heilige Theresia auch heilig gesprochen hat und sogar auch zur Patronin der Weltmission erhoben hat. Und ich denke, jetzt wieder in unserem Kontext, gerade in der Corona-Zeit versucht man zwar, das Menschenmögliche und das Leiden zu lindern, was auch richtig ist, aber alle leiden mehr oder weniger unter dieser Situation, auch wenn es einfach nur mühsam ist oder eben auch physisch oder finanziell oder wenn man sich einsam fühlt, was auch ein sehr großes Leiden ist. Und ich denke, dass gerade in diesem geschichtlichen Moment die Menschen dazu aufgerufen sind, dass sie das Geheimnis des Leidens neu entdecken. Dieses Geheimnis, das man nur in Christus finden kann. Weil diese Leiden, die eh da sind, können sehr kostbar werden, wenn man sie Gott aufopfert.
Wie war die Reaktion von deinen Freunden, Familie, Bekannte, dass du dich für Servi della Sofferenza entschieden hast?
Genau, also als ich es meinen Eltern und Geschwistern gesagt habe, haben sie gesagt, dass sie das schon gedacht haben oder auch vermutet hatten, weil sie haben ja auch gemerkt, dass ich mir so Gedanken mache, dass ich mir Zeit nehme fürs Gebet, dass ich auch gerne an diesen Jugendtreffen bin zum Beispiel. Und sie hatten natürlich auch ihre Bedenken, wie alle Eltern, die wollen, dass es ihren Kindern gut geht. Und schlussendlich möchten sie ja nur, dass ich glücklich bin und ich denke schon, dass sie das auch merken, dass ich das bin. Und sie haben auch gesagt, dass sie denken, dass es schon mein Weg ist. Und sie schätzen es auch, dass es jemand in der Familie gibt, der das geweihte Leben wählt und der auch besonders für sie betet.
Regula, gab es denn auch Zweifel während dieser Berufungsphase?
Ja, klar, versucht Satan, einem auch von so einem Weg der Nachfolge Christi abzuhalten. Und in diesen Fällen ist es wichtig, dass man betet und wachsam ist. Und manchmal würde man sich halt wünschen, dass man zu Jesus gehen kann, so wie die Apostel, und man eine Antwort kriegt. Und das ist zwar nicht mehr möglich, weil Jesus ja nicht mehr auf dieser Welt ist, wie er bei den Aposteln war, aber er gab uns ja seine Kirche und er gab der Kirche den Heiligen Geist. Und deshalb sehe ich in der Kirche und besonders auch in meinem geistlichen Leiter den Beistand, der Gott mir gibt und der mir auch im Licht Gottes und des Heiligen Geistes raten kann. Und darum bin ich auch sehr froh, dass ich diese Entscheidung für das geweihte Leben nicht nur auf meine persönlichen Gefühle gebaut habe, sondern dass ich das auch im Gespräch mit dem Priester anschauen konnte. Klar kam es von mir, also ich habe gesagt, was ich für Erfahrungen gemacht habe oder was ich denke, dass Jesus von mir möchte und welche Sehnsucht ich in meinem Herzen habe. Aber der Priester konnte mir dann wieder auch die Sicherheit geben, dass es der Wille Gottes war und dass Gott mich ruft. Und dieser Will und dieses Wissen, dass Gott mich berufen hat, das ist meine Sicherheit. Das ist meine Sicherheit gegen die Zweifel, gegen die Unsicherheiten, weil wenn Gott etwas will, will er es immer. Er ist treu und er wird mir auch immer die Kraft geben, das zu tun, was er von mir möchte. Und meinerseits braucht es dann halt einfach Demut, dass man die Hilfe Gottes auch annimmt oder auch die Hilfe annimmt, die andere einem geben. Und natürlich auch das Gebet und die Wachsamkeit.
Der heilige Pater Pio prägt die Spiritualität der Servi della Sofferenza sehr stark. Welche Bedeutung hat der heilige Pater Pio für dich persönlich?
Genau, der heilige Pater Pio war für mich von klein auf wichtig. Also er ist unser Familienpatron und er ist für mich ein mächtiger Fürsprecher und natürlich ein großes Vorbild. Gerade durch seinen Gehorsam und seine Liebe zu Jesus, dem Gekreuzigten, ist er Jesus, dem Gekreuzigten, sehr ähnlich geworden und er ist ein sehr großes Beispiel für mich und ich finde auch immer wieder Nahrung, auch für mein eigenes geistliches Leben, besonders in seinen Briefen, die man ja nachlesen kann in den Epistolario. Und es ist sehr kostbar auch, die Zeugnisse zu hören, die gewisse ältere Leute in unserer Gemeinschaft haben, die noch Pater Pio persönlich gekannt haben, zum Beispiel auch eben unser Gründer, der ja viele Jahre bei der Seite von Pater Pio verbracht hat.
Wie ist es dazu gekommen, dass du dich für die Seligsprechung von Carlo Acutis engagiert hast?
Ja, es war vor allem auch so, dass ich selber fasziniert war von Carlo, weil er ein Jugendlicher war von der heutigen Zeit, dass sich auch äußerlich etwa so gekleidet hat wie die Jugendlichen von heute und auch so das Internet schon kannte, den Computer und trotzdem mit seinem Leben auch auf Gott hinwies. Nicht, indem er jetzt sehr etwas Spezielles gemacht hätte, sondern einfach, weil er den Glauben gelebt hat. Und zwar nicht aus Pflicht, sondern aus innen heraus und auch mit jugendlichem Enthusiasmus. Und es gibt auch im Leben von Carlo Parallelen zu Pater Pio. Zum Beispiel, dass beide gerne die Eucharistie hatten, beide eine große Verehrung für die Mutter Gottes hatten oder auch beide sehr den Schutzengel auch geschätzt haben und auch zum Beispiel den heiligen Erzengel Michael. Und da hatte ich Anfang 2020 die Idee, dass ich mit Jugendlichen Interviews machen könnte über Carlo Acutis. Das habe ich dann auch gemacht und das wurde ausgestrahlt im Radio Gloria. Und das, was die Jugendlichen gesagt haben, das hat mich so beeindruckt. Und ich habe gedacht, das müssen unbedingt auch andere Jugendliche noch erfahren dürfen. Weil es ist wie ein doppeltes Zeugnis. Es ist einerseits das Zeugnis von Carlo, wie er gelebt hat, aber auch das Zeugnis von den Jugendlichen von heute, wie sie Carlo als Beispiel nehmen. Wie sie zum Beispiel Zitate, die er gesagt hat, für sich auch versuchen nachzuahmen und für sich interpretieren. Und ja, mit dieser Sehnsucht, dass ich das auch anderen Jugendlichen noch sagen möchte, habe ich dann die Lösung gefunden, dass wir doch Kurzvideos machen könnten und diese auf YouTube stellen. Und so sind aus diesen ungefähr 10 Interviews so kleine thematische Filme am Entstehen über Carlo. Bereits wurden so 7 veröffentlicht und insgesamt sind 16 Kurzvideos geplant. Beim ersten Video, das geheißen hat "Wer war Carlo Acutis?", hat es schon über 13.000 Aufrufe, was mich sehr freut und was auch ja ein großes Interesse an Carlo Acutis auch zeigt. Ich denke, es war sehr sinnvoll und gut, dass wir auch vor der Seligsprechung beginnen konnten mit dieser Veröffentlichung, sodass zur Zeit vor der Seligsprechung schon ein paar Videos online waren und die werden ständig auch geschaut und geteilt. Und ja, es freut mich, dass wir sogar auch etwas besser bekannt machen können.
Wie sieht die Zukunft aus? Hast du weitere Projekte angedacht im Zusammenhang mit Carlo Acutis?
Ja, also jetzt bin ich vor allem noch eine Zeit lang dran. Das ist schon eine recht große Arbeit. Momentan bin ich so beim Film Carlo und die Umkehr. Das nächste wird wahrscheinlich sein Carlo und die Reinheit. Und das bin nicht ich allein, der das so macht, sondern es helfen mir Leute innerhalb und außerhalb von der Gemeinschaft. Die geben mir Tipps, Feedbacks und sie helfen zum Beispiel Bilder sammeln oder auch die Untertitel zum Schreiben. Und so meine Hoffnung für die Zukunft ist, dass der Carlo noch bekannter wird, was ich sehe, dass es so sein wird, weil zum Beispiel wird er Thema sein am Weltjugendtag in Lissabon und ich habe auch gehört, dass es eine große Anfrage gibt an Material über Carlo Acutis und ja, es gibt die Leute, die sich interessieren. Mein Wunsch wäre auch, dass diese Filme vielleicht auch gebraucht werden können für den Religionsunterricht. Und da ging schon auch eine Tür auf, also ich bekam eine Anfrage aus Österreich und die möchten gerne diese Filme auch synchronisieren auf Hochdeutsch und das vereinfacht es dann auch, dass man das auch an den Schulen einsetzen kann.
Du kennst ja auch die Mutter, Eltern von Carlo Acutis.
Ja genau, also bisher gab es 2 Momente, wo ich besonders auch mit der Mutter von Carlo in Kontakt war. Einerseits, weil in meinen Kurzvideos Sequenzen vorkommen, die aus einem Film sind, die der Vatikan produziert hat. Und bevor mir der Vatikan die Erlaubnis gegeben hat, das auch für meine Filme zu brauchen, haben sie die Mutter von Carlo um Erlaubnis gebeten. Und die hat sie auch gegeben. Ihr ist es einfach wichtig, dass mit diesem Film authentische Informationen über Carlo herausgegeben werden. Und das habe ich natürlich auch versucht zu machen, indem ich mich vor allem an zwei Quellen orientiert habe. Das eine ist Interviews, die die Mutter gegeben hat und die man auf YouTube sehen kann, aber besonders auch Zitate, die unsere Gemeinschaft aus dem Italienischen ins Deutsche übersetzt hat. Und die sind auch öffentlich zugänglich, also wenn Sie da sich etwas vertiefen möchten, es ist zu finden auf der Homepage carlo.stehaufundgeh.ch. Das war so der erste Moment eben, wo ich indirekt mit der Mutter von Carlo Kontakt hatte und dann durfte ich sie mal noch persönlich treffen, und zwar als wir mit Jugendlichen auf der Wallfahrt waren zu Pater Pio, machten wir einen Abstecher nach Assisi und dort war es möglich, die Mutter zu treffen und ihr auch Fragen zu stellen. Es war sehr interessant und für mich und die Jugendlichen sehr beeindruckend, die Mutter dieses Seligen zu sehen.
Regula, du bist in den Medien sehr stark präsent. Wo findet man dich?
Genau, diese Filme kann man sehen auf dem YouTube-Kanal von unserer Gemeinschaft. Der heißt Verein Servi della Sofferenza. Und dieselben Videos kann man auch sehen auf dem YouTube-Kanal Undercut, weil ich diese Filme auch in Zusammenarbeit mit diesem Kanal produziert habe. Ich habe auch einen Facebook- und Instagram-Account, aber dort bin ich nicht so häufig oder nicht so aktiv.
Regula, du bist sehr engagiert, beruflich und auch privat im Zusammenhang mit Carlo Acutis. Dann bist du bei der Servi della Sofferenza. Wenn du dann doch mal ein wenig Zeit für dich findest, wie gestaltest du diese?
Genau, also die Freizeit ist schon recht aufgefüllt, wie du gesagt hast, auch mit Apostolaten, wobei man sagen muss, gewisse Apostolate sind auch wie Freizeit. Also wir haben besonders mit den Jugendlichen auch Wanderungen, wir haben Alpencamps und es ist für mich auch sehr schön, dass man eben mit den Jugendlichen zusammen sein kann, mit ihnen sprechen kann, mit ihnen etwas unternehmen kann, erfahren kann, wo sie stehen. Und ja, das ist auch eine schöne Sache. Und ja, wenn ich dann Zeit habe, sonst gehe ich gerne auch spazieren, manchmal auch ältere Leute besuchen und ich lese und singe auch sehr gerne.
Regula, wie sieht ein Alltag bei dir aus, eine junge, praktizierende Katholikin?
Genau, also mein Tagesablauf ist, würde ich sagen, wie bei den Benediktinern, Arbeit und Gebet. Wobei im Vergleich zu den Benediktinern bin ich ja in der Gemeinschaft Servi della Sofferenza und das ist ein Säkularinstitut. Das heißt, wir haben die gleichen Gelübde wie im Kloster, Armut, Jungfräulichkeit und Gehorsam, aber wir leben normal in der Welt. Das heißt, ich zum Beispiel lebe zusammen mit 4 anderen Frauen in einer Wohnung und wir essen zusammen, beten zusammen. Meistens gehen wir morgen die Heilige Messe, dann kommen wir zurück und frühstücken und dann beten wir gemeinsam das Stundengebet, bevor ich dann zur Arbeit gehe. Ich arbeite beim Pilgerreisebüro Drusberg Reisen, wo ich meistens vormittags und nachmittags bin. Und am Abend gibt es dann auch wieder Zeiten, wo wir gemeinsam Nachtessen und auch gemeinsam beten, vor allem auch den Rosenkranz und wieder das Stundengebet, die Vesper und die Komplett. So leben wir normal in der Welt, wie andere auch, und sondern auch durch unsere eigene Arbeit den Lebensunterhalt verdienen. Und die Arbeit bringt uns auch in Kontakt mit den Menschen, unter denen wir, wie Jesus sagt, Licht und Salz sein sollten. Und als Laien mit normalen weltlichen Berufen kommen wir auch an Orte, wo sonst kein Priester oder keine Ordensfrau hinkommen würde. Und ja, so sollen wir auch die Botschaft von Jesus, zumindest durch das gelebte Zeugnis, dort bringen, wo wir wohnen und arbeiten, in unserem Spital, in unser Büro, in unsere Schule, in unsere Fabrik und so auch die Zugehörigkeit zu Gott in der Welt von heute bezeugen. Und die Arbeit ist ja auch ein Ort der Heiligung. Also mir gefällt das Zitat auch, dass der heilige Johannes Paul II. Gesagt hat in seiner Enzyklika über die Arbeit, nämlich, indem der Mensch die Mühsal der Arbeit in Einheit mit dem für uns gekreuzigten Herrn erträgt, wirkt er mit dem Gottessohn an der Erlösung der Menschheit auf seine Weise mit. Und das ist ja auch wieder unser Charisma, indem wir eben die Mühsal der Arbeit annehmen und in Einheit mit dem gekreuzigten Herrn ertragen, wird es auch zu etwas Kostbarem für die anderen.
Möchtest du ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Ja, also ich möchte vor allem zwei Bibelzitate mitgeben, die für mich besonders wichtig sind. Das eine ist aus dem Römerbrief, nämlich: Bei denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Guten. Und das bedeutet für mich, dass Gott die Macht hat, alles zum Guten zu führen. Das heißt, auch das Leiden. Wenn man es im Moment auch nicht checkt, wieso das jetzt das gut sein sollte oder wieso das Gott diesen Misserfolg zulässt. Und was ich einfach gemerkt habe, man darf in diesen Momenten, wo man leidet und nicht weiß, wieso das sein sollte, nicht zu viel überlegen, weil die Weisheit Gottes einfach größer ist als unser Verstand. Und manchmal kann man dann schon im Nachhinein sehen, ja, eigentlich war das gut oder eigentlich hat diese schwierige Zeit wieder etwas Gutes gebracht oder es ging eine Tür auf. Und es ist aber nicht immer so, aber trotzdem in dem Moment, wo etwas ist, das ich nicht verstehen kann, vertraue ich auf dieses Wort Gottes, das sagt eben, denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Guten. Und dann ist es die Sache Gottes, dass es zum Guten gereicht. Meine Sache ist, Gott zu lieben. Und das versuche ich auch, besonders in den schwierigen Momenten, dass ich eben gerade in den schwierigen Momenten Gott versuche zu lieben, indem ich seine Gebote halte, versuche seinen Willen zu befolgen und dann getrost das andere Gott versuche zu überlassen. Und das andere Bibelzitat, das mir auch sehr gefällt und das ich auch auf meinem WhatsApp-Status habe, ist: Du legst mir größere Freude ins Herz, als andere haben bei Korn und Wein in Fülle. Und das möchte ich einfach allen auch wünschen, die jetzt zugehört haben, dass sie erfahren dürfen, dass Gott nahezu sein glücklich macht.
Herzlichen Dank für das spannende und schöne Interview und ich wünsche dir von Herzen und der ganzen Gemeinschaft Servi della Sofferenza reiche Gottessegen und möget ihr immer wieder von Neuem von unserem Herrn im Herzen berührt werden. Herzlichen Dank auch für euer Apostolat und eure wertvollen Gebete. Alles Gute.
Ich danke auch herzlich fürs Zuhören und bitte besonders auch um euer Gebet.